Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Die Medien sind dabei, sie haben auch ihre Informanten, das lässt sich gar nicht vermeiden, denn die Spieler plaudern ja auch ganz gerne. Es muss jetzt nicht unbedingt so sein, dass große Geheimnisse, die gibt es ja sowieso nicht, ob der, wer jetzt da links außen spielt oder rechter Verteidiger, das ist doch wurscht, also dem Gegner irritiert das auch gar nicht. Also wird manchmal sehr viel Geheimnisvolles hineininterpretiert, das eigentlich gar nicht gibt. Aber sind wir doch froh, dass die Medien so nah dran sind, dass sie Seiten, jeden Tag Seiten berichten über die was weiß ich, Vorbereitung und dann lässt sich bei der Europameisterschaft sie mit ihren Mikrofonen dazwischen hängen, Fernsehen und so weiter. Natürlich muss man aber auch selbst die Voraussetzungen schaffen. Ich kann jetzt nicht schlecht spielen und verlangen, dass man positiv über dieses Spiel berichtet.
Bei den vielen Parodien, die unterwegs sind, sei mir der Hinweis gestattet, das war der echte Franz Beckenbauer. Allerdings in einer Aufnahme aus dem Medienmagazin vom 12. Juni 2004 zur Euro 2004, da schlugen die Wellen der Empörung hoch, dass die deutschen Fußballer sich zu sehr auf dem Präsentierteller sahen, was den Druck wohl verstärkt haben soll und so weiter und so fort. Der Druck zu dieser Euro liegt offenbar eher darauf, wie umfangreich und auf welchem Ausspielweg der ARD-Hörfunk berichten kann. Dazu hören Sie sehr ausführliche Interviews in diesem Medienmagazin vom 14. April 2012 sowie eine Schalte wieder in den Hotspot Athen. Dort werden zunehmend Journalisten von der Polizei zielgerichtet angegriffen und schwer verletzt. Erinnerungen an die Militärdiktatur werden wach. Und das Ganze wie immer
Mut zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Dass die Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine das mediale Interesse auf sich ziehen wird, ist eine erwartbare Reaktion und in dieser Aussage eigentlich zu banal, um hier redaktionell verstärkt zu werden. Dann schon eher, dass ein zu starkes mediales Interesse an dieser EM hierzulande mittlerweile zu heftigen Protesten führt. Der Westdeutsche Rundfunk plant nämlich ein extra Radioangebot mit dem etwas sperrigen Titel Event, das ARD-Sportradio zur UEFA Euro 2012. So der Titel. Es soll in der Zeit vom 19. Mai bis 8. Juli 18 Stunden täglich senden. Im Internet und auf der Mittelwelle. Geplant war auch bis Freitagmittag die Ausstrahlung über DAB+, dem Digitalradio. Dieses Vorhaben wurde unter dem Eindruck der Proteste des Verbands Privater Rundfunk und Telemedien, der Landesmedienanstalten und auch des kommerziellen Fußballradios 9011 abgesagt. Das Projekt eines speziellen Hörfunkangebots zur Fußball-EM ist jedoch nicht aufgegeben, wie fälschlich diverse Medien meldeten. Auch die Programminhalte sollen weiterhin anderen ARD-Landesrundfunkanstalten zur Nutzung offen sein. Am Telefon jetzt Florian Fritsche von Regiocast, einem kommerziellen Rundfunknetzwerk mit Sitz in Leipzig. Sie betreiben das sehr erfolgreiche Fußballradio 9011, ganz frisch auch ausgezeichnet von der Initiative Land der Ideen für Ideenreichtum, Leidenschaft und Umsetzungsstärke. Gratulation von dieser Stelle. Sie sind auch von der Reichweite sehr erfolgreich, aber verstehen nun die Radiowelt nicht mehr. Warum?
Herzlichen Dank für die Glückwünsche. Wir haben uns sehr gefreut über diesen Preis, was ein zweiter Preis ist, den wir bekommen und das ehrt uns sehr. Ja, wir verstehen die Radiowelt nicht als Ganzes nicht mehr, sondern wir sind irritiert und verwundert über die Ankündigungen des WDRs in den letzten Tagen. Dieses Sportradio-Projekt ist zum einen angekündigt worden in der offiziellen Pressemitteilung als ARD-Sportradio. Das ist ein Begriff, den es so nach meinen juristischen und medienrechtlichen Kenntnissen eigentlich so nicht geben darf. Also es gibt ja kein nationales Radio. Und dann sind wir vor allen Dingen deswegen irritiert, weil innerhalb dieses Konzeptpapieres, worüber die Süddeutsche geschrieben hat und was offenbar einigen vorliegt, als Zielstellung formuliert wird, dass dieses gesamte Projekt dazu dient, als Punkt 1 9011 etwas entgegenzusetzen. Und das ist für uns natürlich eine Frage, bei dem, was wir hier machen seit 5 Jahren, Mittel investieren in ein solches nationales Privatradioprojekt, das auf der anderen Seite ein offenbarer öffentlich-rechtlicher Auftrag darauf abgeleitet wird, etwas gegen etwas zu unternehmen. Das ist mir neu, das ist uns neu und mir als Verantwortlicher, das wundert uns doch sehr. Und zum anderen sind wir vor allen Dingen deswegen irritiert, weil dieses gesamte Papier völlig klar hergibt und darauf abzielt, dass in Zukunft daraus mehr entstehen wird. Also das, was Sie da drin lesen können, ist ganz klar darauf ausgerichtet, mit dem Hinweis, etwas 90-11 entgegenzusetzen. Was ist 90-11? Wir machen Fußball, vor allen Dingen Bundesliga-Fußball. Wir machen nicht Leichtathletik, wir machen nicht Formel 1, all die Dinge, die da drin vorkommen sollen in diesem Sportradio, sondern Fußball. Und wenn man uns etwas entgegensetzen möchte, dann ist das definitiv Fußball. Deswegen sind wir der Meinung, und das liest man auch in diesem Papier, über Medienforschungsbegleitung bis hin zum Test der Ressourcen für weitere solche Projekte, dass es sich um eine Vorstufe handelt für ein nationales oder teilnationales Angebot, was ganz klar Fußball zum inhaltlichen Kern hat, weil auch Fußball das Einzige ist, was wirklich in diesen Sportarten in Deutschland auf so einer Ebene interessiert. Und das macht uns Sorgen und das sehen wir mit Sorge. Und davon ist die technische Verbreitung im weitesten Sinne unabhängig davon. DAB ist ein wunderschönes Beispiel, wo die ARD heute schon im Bereich Hörfunk ihre eigentlichen Grenzen überschreitet und teilweise Programme vom WDR, Bayerischer Rundfunk, SWR in Berlin und Brandenburg verfügbar sind, was bei einem technischen Kapazität, die man begrenzen kann, bewusst auf Ländergrenzen einfach ein Unding ist und nicht möglich ist. Aber Sie müssen das auch anders verstehen, wenn man argumentiert, dass das innerhalb einer Landesrundfunkanstalt passiert. Da können die Gremien mit dem, was sie haben und mit den offiziellen Entscheidungen eigentlich machen, was sie wollen. Genau deswegen haben wir aber 90-11 angefangen, weil wir eben nicht in Nordrhein-Westfalen dieses Projekt gegründet haben, weil uns da klar war, dass uns da Konkurrenz entsteht, sondern auf verlässlichen Rahmenbedingungen auf nationaler Ebene. Weil uns klar war, dass dort eine ARD, die Hörfunkanstalten, nicht reagieren können. Und wie Sie wissen, gibt es heute Internet und auch über Internet ist so ein Radioprogramm überall verfügbar. Und uns macht Sorgen und irritiert halt diese Teilnationalität, dass heute schon Zusagen vorliegen, dass andere Landesrundfunkanstalten diese Dinge übernehmen. Und damit stellen sie, auch wenn sie das technisch behaupten können, das ist kein nationales Radio, ganz klar ein nationales Angebot dar. Und das ist die Grundsatzfrage, auf die sich das hier reduziert. Ist es so gewollt, dass wir, wenn wir von der ARD im Hörfunk reden, dass wir da inzwischen in den Bereich kommen, dass es nationale Angebote gibt, sei es durch Programmaustausch, sei es durch Übernahmen von ganzen Programmen. Das bereitet uns Sorge und dagegen kämpfen wir und versuchen, dieses hier in irgendeiner Form zu verhindern.
Wenn ich Sie jetzt pointiert zusammenfasse, empfehlen Sie als jemand, der das von der ARD erfundene Prinzip der Bundesliga-Konferenz zu Ihrem Geschäftsmodell in der Weiterentwicklung gemacht haben, wiederum der ARD speziell nur das anzubieten, was kein kommerzieller Mitwettbewerber machen möchte. Also ich nehme mal so Landwirtschaftsfunk, mehr fällt mir gar nicht ein, weil für andere Sparten jenseits des Mainstreams, also Klassik, Talk, News, gibt es oder gab es ja kommerzielle Angebote. Also damit kann die ARD einpacken.
Ja. Herr Wagner, aber da überspitzen Sie sozusagen die Argumentation oder drehen mir das Wort im Mund herum. Wenn ich darauf reduziert werde, ist das sozusagen der völlig falsche Weg. Die Bundesliga-Konferenz ist auch ein Produkt, mit dem ich groß geworden bin und das stellen wir doch überhaupt nicht in Frage, dass das von denen erfunden worden ist oder von der ARD. Wir haben das einfach weiterentwickelt, modernisiert. Wenn es keinen Anpfiff gegeben hätte bei RTL früher, würde die Sportschau heute immer noch ein bisschen Hausbacken herkommen. Dieser Konkurrenz stellen wir uns gern. Aber das, was hier passiert, müssen Sie, vielleicht wird es gern anders erklären. Dieses Modell, wir investieren hier in eine digitale Zukunft. Wir haben uns bemüht, Sie wissen auch, im Privatradiomarkt gibt es solche Innovationen nicht wirklich häufig. Ne? So, und dann vergleiche ich das mal mit so einem Hase-Igel-Modell. Das führt dann dazu, dass wir sämtliche Investitionen einstellen müssen, weil wir haben keine Chance gegen dieses System. Und zwar und erst recht nicht bei Sport- und werbefinanzierten Inhalten. Der Hase läuft los und investiert. Das haben wir jetzt seit 6 Jahren gemacht mit einem großen Aufwand, mit einem wunderbaren Team hier. Und an irgendeiner Ecke ist es von vornherein klar, dass dann, wenn es halbwegs gut läuft, und das läuft es offenbar, kommt der Igel und sagt, so, und das mache ich jetzt auch. Und das macht er nicht auch mit den gleichen Konditionen und Bedingungen. Es gibt zum Beispiel nicht mal ein Recht der ARD für eine Berichterstattung im digitalen Rundfunk. Das ist einfach Simulcast. Die nehmen das einfach mit und. Das sind doch nicht die gleichen Bedingungen. Und dagegen habe ich was, das einfach jetzt ausgelegt wird, das gesamte System, das im Endeffekt das immer so weitergehen wird. Heute wird reduziert auf, wir tauschen Programme aus. Dieses Programmaustauschaspekt, der ist entstanden, um Kosten zu sparen. Da bin ich sehr dafür. Das führt aber in der letzten Konsequenz dazu, dass immer mehr ganze Produkte ausgetauscht werden. Wenn Sie heute in Berlin, Sie leben in Berlin, da können Sie einfach WDR 2 empfangen. Das ist doch per se nicht schlecht im Sinne von, als Mensch, der dort wohnt, finde ich das toll. Das kann ich total nachvollziehen. Aber wir müssen uns an die Regeln halten. Wenn das, ich überspitze das mal, die Gründungsväter vor 50 Jahren schon gewusst hätten, hätten sie das System anders entwickelt, dann hätte es das alles nicht gegeben. Da hätten sie das anders gemacht. Da hätten sie nicht in jedem Bundesland sozusagen 5, 6 Radiosender etabliert, wenn heute in Berlin WDR 2, SWR, Bayerischer Rundfunk, die sind alle zu empfangen. Und das bei einer Technik, wie zum Beispiel DAB, auf die ich mich hier beziehe, wo das komplett begrenzbar wäre. Das ist im Internet schon was ganz anderes. Aber ich lehne es ab, sozusagen daraus jetzt das Pauschalargument zu machen, dass wir komplett dagegen sind und das öffentlich-rechtliche System darf sie nicht mehr bewegen. Aber die Voraussetzungen sind damit ganz, ganz anders. Das ist für uns keine Konkurrenz. Mit der Konkurrenz, die wir heute haben, leben wir. Aber wenn wir jetzt in dem Papier stehen Sachen drin, da wird Programm ausgetauscht, da wird von 1Live was geholt, da was geholt, vom Bayerischen Rundfunk was geholt. Wie sollen wir denn das auf die Beine stellen? Wir können uns hier gerne mal besuchen, wir haben 15 Mann und ich habe Ihnen vorhin von den Ressourcen berichtet. Chancenlos, da können wir das einstellen, wie wir das machen. Und das ist etwas, was uns sehr ärgert und das wird dazu führen, dass sämtliche Investitionen von Privatanbietern immer wieder hinten angestellt werden, wenn sie dann nach 2 Jahren wissen, da kommt so und so jemand und macht sie platt.
Florian Fritsche vom Leipziger Radiounternehmen Regiocast, das auch das Fußballradio 9011 veranstaltet. Protest kam auch von der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten, für die ich jetzt am Telefon ihren Hörfunkbeauftragten Dr. Gerd Bauer begrüße. Warum gilt das Prinzip nicht mehr, Konkurrenz belebt das Geschäft?
Grundsätzlich gilt das Prinzip natürlich zwischen den Systemen, den beiden öffentlich-rechtlich und privat und natürlich auch zwischen den Privaten selbst. Aber ich denke, hier bei DAB Plus waren wir uns am Anfang erfreulicherweise alle einig, dass öffentlich-rechtlich und privat an einem Strang ziehen zur Einführung von DAB Plus. Und da denke ich, würde diese Eintracht, die da geherrscht hat, doch nachhaltig beeinträchtigt werden, wenn es jetzt ein Programm gäbe, das bundesweit ausgestrahlt wird, initiiert vom Westdeutschen Rundfunk, ein Sportprogramm live. Das würde ich, glaube ich, für eine sehr große Belastung dieses bisher guten Staats betrachten.
Nun hat der WDR angekündigt, auf DAB Plus beim Sportradio zu verzichten. Ist damit die wichtigste Forderung erfüllt?
Damit ist zunächst die wichtigste Forderung erfüllt, weil er ja eigentlich diese Sportsendung über DAB Plus ausstrahlen wollte, zuerst mal von der Europameisterschaft im Fußball im Sommer. Allerdings gilt das natürlich grundsätzlich auch dann weiter, wenn man jetzt versuchen würde, eine solche gemeinsame Live-Sportsendung über UKW analog bundesweit auszustrahlen. Auch dann wäre meine dringende Bitte, dass man im dualen System nochmal miteinander redet, weil die Bundesliga-Fußball, der Fußball vor allen Dingen Champions League, wo die Öffentlich-Rechtlichen die Rechte gekauft haben, die für die nächsten Jahre Olympische Spiele und Ähnliches, das läuft ja weiterhin doch überwiegend bei den Öffentlich-Rechtlichen mit öffentlichem Geld, also mit Geld der Bürger. Und deswegen hielte ich es für eine starke Wettbewerbsverzerrung, wenn jetzt dann statt Digital Plus man versuchen würde, über UKW eine solche bundesweite Hörfunk-Sport-Live-Sendung einzuführen. Wobei ich da darauf hinweisen möchte, dass die Länder im Rundfunkstaatsvertrag vor einigen Jahren schon festgelegt haben, dass die ARD nicht mehr als insgesamt 65 analoge Hörfunksender betreiben darf. Da wäre dann auch die Frage, wie sie mit dieser Regelung klarkommen gegenüber dem, was die Länder festgeschrieben haben.
Was ist der Unterschied zwischen DAB Plus, Mittelwelle und Internet? Also natürlich nicht technisch, sondern warum kann man Radio bundesweit, weltweit ausstrahlen und über DAB Plus nicht? Wo ist da der feine juristische oder medienpolitische rechtliche Unterschied?
Also der wichtigste Unterschied ist der, dass sowohl die KEF bei der Bereitstellung der Mittel für die Digitalisierung des Hörfunks an die Öffentlich-Rechtlichen als auch die Länder ganz deutlich ihren Willen zum Ausdruck gebracht haben, dass es keine bundesweite neue Programme der ARD geben darf, auch eben nicht ein bundesweites Sportradio über digital. Eine solche Festlegung in Bezug auf Mittelwelle oder Internet ist meines Wissens bisher nicht vorhanden. Im Übrigen ist natürlich auch die Frage, ob man neue Programme überhaupt einführen darf, im Lichte dessen zu sehen, was die Länder im Rundfunkstaatsvertrag, wie ich eben schon sagte, festgeschrieben haben. Da war eine Begrenzung der Zahl der neuen Programme, vor allen Dingen eine Begrenzung auch der Zahl der UKW ausgestrahlten Programme. Also insofern denke ich, gibt es hier eine Grenze. und die kann und darf, glaube ich, ohne weiteres auch nicht überschritten werden.
Vielleicht dann doch mal zu DAB Plus. Ist denn die Belegung der sogenannten Multiplexe, also das, was man auch als DAB Plus Bouquet vielleicht bezeichnen kann, ja, an die Auflage für die ARD tatsächlich gekoppelt, keine Radioprogramme zu veranstalten, die kommerziellen Anbietern thematisch, inhaltlich oder in der Anmutung ähneln?
Nein, die Auflage, die man gemacht hat seitens der KEF, ist nur bezogen auf bundesweite Ausstrahlung. Das heißt, die KEF und die Länder haben vorgegeben, dass die ARD keine bundesweiten Hörfunkprogramme über DAB Plus ausstrahlen darf, sondern im Rahmen der regionalen Sendegebiete, Westdeutscher Rundfunk, RBB, wie sie immer alle heißen, dürfen sie Digitalradioprogramme ausstrahlen und sie dürfen dort auch jeweils ein zusätzliches neues Digitalradioprogramm regional hinzufügen, um das Angebot etwas interessanter zu machen, als wenn man nur die UKW-Programme auch auf Digital Plus ausstrahlt. Das wäre ja dann nicht unbedingt ein besonders attraktives Angebot. Das dürfen die Länder, Landesanstalten eben tun. Und dagegen wende ich mich ja auch nicht. Ich würde allerdings.
Ja, aber das Sportradio 9011 sieht darin eine Bedrohung des eigenen Geschäftsmodells.
Ja, das ist eine Frage, die ich nicht zu entscheiden habe. Ich habe mich an das zu halten, was sozusagen rundfunkstaatsvertraglich beziehungsweise von der KEF festgelegt worden ist. Und danach hat weder der WDR noch eine andere ARD-Hörfunkanstalt das Recht, ein bundesweit ausgestrahltes Programm über die DAB Plus zu verbreiten. Und das ist das, woran wir uns stören, woran sich auch der VPAT ja nachhaltig gestört hat.
Welche Sicht der Westdeutsche Rundfunk auf die Problematik hat, gleich hier im Radio 1 Medienmagazin. Ihnen erstmal vielen Dank für die Auskünfte. Das war Dr. Gerd Bauer, Hörfunkbeauftragter der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten und Direktor der Landesmedienanstalt des Saarlands.
Ich bedanke mich bei Ihnen ebenfalls, Herr Wagner. Auf Wiederhören.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Der Konflikt um ein ARD-Sportradio zur Fußball-EM im Netz via Mittelwelle und DAB Plus scheint insofern entschärft mit dem Verzicht auf DAB Plus. Am Telefon nun der Hörfunkdirektor des Westdeutschen Rundfunks, Wolfgang Schmitz, und verantwortlich auch für das ARD-Sportradio-Projekt. Herr Schmitz, warum verzichten Sie denn nun auf DAB Plus?
Es hat ja in den letzten Tagen alle möglichen Spekulationen gegeben, was der Hintergrund oder die geheime Agenda hinter diesem zeitlich befristeten Angebot sein könnte. Um diesen Spekulationen den Gar auszumachen, verzichten wir darauf, das Angebot über unser digitalen Kanal Event auszustrahlen.
Nun bleibt allerdings der Vorwurf immer noch im Raum. Landesmedienanstalten und auch das Sportradio 9011 befürchten, dass das nur ein Testballon war, dass sie dennoch weiter vorhaben, ein bundesweites ARD-Sportradio zu installieren. Hinweise auf ein internes WDR-Papier in der Süddeutschen Zeitung haben dort die Nahrung gegeben.
Also erstens, ein bundesweites Radioangebot ist ja den Landesrundfunkanstalten überhaupt gar nicht gestattet. Zweitens, wir planen kein digitales Sportradio und wir planen schon gar nicht einen Angriff auf 9011. 9011 ist sehr stark unterwegs im Bereich der Bundesliga. Da gibt es überhaupt keine Gedanken daran, hier in Konkurrenz zu treten.
Nun begleiten Sie aber Ihr Projekt mit einer Marktforschung und das so die Annahme der Privatradios macht man nur, wenn man im Markt bestehen will, beziehungsweise wenn man aus der Testphase hinaus in eine richtige Regulärphase hinein will.
Das sehe ich überhaupt nicht so. Es ist so, dass ja solche begrenzten Angebote auch mit bestimmten Aufwand verbunden sind, wenn auch nur befristet, und mich interessiert in dem Zusammenhang, wenn wir solche Angebote machen, werden sie denn überhaupt genutzt? Das ist ja für uns ganz wichtig. Auch für zum Beispiel künftige Sportgroßereignisse hier und da wird man sich ja überlegen, ob man nicht punktuell solche Angebote macht, wie ja auch schon in der Vergangenheit. Wir haben in der Vergangenheit diese Angebote gemacht und haben uns aber nie Aufschluss darüber verschafft, ob das überhaupt wahrgenommen wird vom Publikum und in welcher Weise. Insofern ist das, glaube ich, seriöse Programmentwicklung, sich auch darüber einen Einblick zu verschaffen, wie solche Angebote überhaupt beim Publikum wahrgenommen werden.
Nun gibt es allerdings immer noch trotz des Verzichts von DAB Plus eine Befürchtung, gerade beim Marktteilnehmer 9011, das ja davon lebt, Bundesliga zu übertragen. Wie sehen Sie denn diese Befürchtung? Meinen Sie nicht, dass da zumindest so ein Konkurrenzdruck entsteht, der sich entfernt von einer solidarisierenden Partnerschaft, die Sie ja zum Beispiel auf DAB Plus anstreben? Denn schließlich ist DAB Plus nur dann erfolgreich, wenn private und öffentlich-rechtliche gleichermaßen Hand in Hand diese Verbreitungsform besetzen.
Na, nochmal, 9011 ist ein Radio, das sich rund um die Bundesliga dreht. Die ARD hat zum Beispiel mit ihrer ja schon legendären Samstagsnachmittagskonferenz ein eigenes Bundesliga-Angebot. Damit leben wir ja schon seit einiger Zeit. Jeder findet damit sein Publikum und ich gehe nicht davon aus, dass sich daran etwas ändern soll. Im Übrigen haben wir natürlich auch Kontakte und tauschen uns aus. Also das heißt, die ARD, in dem Fall ich auch als Vorsitzende der Hörfunkkommission und die Kollegen von 9011. Also hier gibt es keinerlei Pläne, sich gegenseitig ins Gehege zu kommen.
Bleibt immer noch die Frage und auch dieser Einwand wird öfter mal ins Feld geführt, was das liebe Gebührengeld anbelangt. Auch der sogenannte reiche WDR muss sparen, weil der Gebühreneinzug rückläufig ist. Passt denn dieses neue Angebot eines Eventradios überhaupt ins Budget, ohne dass andere Wellen bei Ihnen beim Westdeutschen Rundfunk etwas abgeben müssen?
Also zur Zeit der Fußball-Europameisterschaft sind ja Reporter und Korrespondenten in Polen, in der Ukraine, im Einsatz und vor Ort. Es werden sehr viele Reportagen angeboten, auch von Spielen, die wir, das gilt nicht nur für den WDR, sondern auch für andere ARD-Anstalten, ja auf den UKW-Programmen in voller Länge gar nicht abbilden können. Das heißt, die Infrastruktur ist vorhanden, die Logistik ist vorhanden und wir nutzen die dann nochmal zusätzlich mit einem solchen begrenzten Angebot.
Und daraus können sich dann auch die angeschlossenen ARD-Anstalten bedienen?
Wie in der Vergangenheit bei Fußball-Großereignissen oder auch Olympischen Spiele werden wir als federführende Anstalt dieses befristete Sonderangebot auch den anderen zur Verfügung stellen.
Dann ist aber möglicherweise die Labelung oder die Brand, die Marke ARD Sportradio dann vielleicht doch etwas irreführend, weil das dann suggeriert, dass das ein bundesweites nationales Angebot ist. Ist das vielleicht eine missverständliche Etikettierung?
Ich glaube nicht. Es gibt ja solche Etiketten auch für andere Anstrengungen, wo wir uns mit mehreren Anstalten zusammenschalten, beispielsweise die Kulturwellen in ihrem Sommerfestival, beispielsweise im Nachtangebot. Und ich denke, dass es sinnvoll ist, einen gewissermaßen neutralen Absender zu finden, wenn wir solche Angebote in mehreren Anstalten anbieten.
Meint der WDR-Hörfunkdirektor Wolfgang Schmitz, auch verantwortlich für das Produkt ARD Sportradio. Ich bedanke mich. Beste Grüße nach Köln.
Ja, danke. Tschüss.
Radio 1 mit dem Medienmagazin. Der Wahlkampf in Griechenland für die Wahlen am 6. Mai hat begonnen. Ministerpräsident Lukas Papadimos hat das Datum in dieser Woche am Mittwoch verkündet. Was uns als Medienmagazin interessiert, ist, dass sich genau an diesem Tag auch Journalisten verschiedener Zeitungen und Fotoreporter vor seinem Haus versammelt haben. Und zwar nicht nur zur normalen Berichterstattung, sondern um gegen die zunehmende Gewalt an Journalisten, die von Polizisten auf Demonstrationen ausgeübt wird, zu protestieren. Aus dem Hotspot Athen wieder zugeschaltet ist jetzt Eleni Klotzikas, die seit mehreren Wochen die Situation auch für das Medienmagazin in Griechenland beobachtet. Gab es denn, Eleni, für die Journalistendemo einen speziellen Anlass?
Ja, der Anlass war ein gezielter Übergriff eines Polizisten der Spezialeinheit für die Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung MAD an den Fotoreporter Mario Lollos, der auch der Vorsitzende der Fotoreportervereinigung Griechenlands ist. Das geschah vor einer Woche, als es eine große Demonstration gab anlässlich des Selbstmordes eines Rentners, der sich umgebracht hat aus Angst vor der Verarmung im Alter. An diesem Tag hatten sich spontan viele Empörte auf dem Syndagmaplatz versammelt. Es kam wie immer zu Ausschreitungen. Herr Lollos, der für eine chinesische Nachrichtenagentur arbeitet, war auch dort. Der Angriff auf ihn geschah jedoch nicht mitten im Gefecht, sondern zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine Ausschreitungen gab, sondern wo die Polizei die Straße sperrte und die Journalisten bat zu gehen. Er befolgte die Anweisungen nach Aussagen von Kollegen, drehte sich um und in diesem Moment wurde er von einem Polizisten auf den Kopf geschlagen und hat dabei einen Schädelbruch erlitten. Er wird sein Leben lang eine Titanplatte am Kopf tragen. Es war also ein gezielter Übergriff, was in den letzten Monaten nicht die Ausnahme ist, wie mir Yorgos Papathanasiou, Vizepräsident der Vereinigung der Fotoreporter, erzählte.
Είναι φυσικό κάποιος να αναλαμβάνει το ρίσκο σε μια σύγκρουση ανάμεσα σε διαδηλωτές και ΜΑΤ.
Er sagte, es ist klar, dass man in einer Schlacht zwischen den Polizisten und Demonstranten als Reporter auch ein Risiko auf sich nimmt. Aber die Mehrzahl, um nicht zu sagen fast alle der Verletzungen von Journalisten, ereigneten sich nicht in solchen Situationen, sondern durch gezielte Angriffe. Er sagte mir, dass diese Angriffe zunehmen. Und zwar sind das Übergriffe, die meist schwere Verletzungen hervorbringen, sogar mit Lebensgefahr, wie bei Herrn Lolos, der ja jetzt ein Leben lang wirklich diese Titanplatte am Kopf tragen muss.
Gibt es dafür auch Beweismaterial? Also dort, wo Reporter sind, laufen ja doch meist Kameras.
Da es ja an dieser Stelle keine Ausschreitungen gab, gab es auch keine Kameras, die das festgehalten haben. Die Polizei sagt, sie könne die Namen nicht rausrücken, aber sie wisse, welche Einheit dort eingesetzt war. Bisher ist aber leider nichts passiert. Niemand wurde bisher zur Rechenschaft gezogen. Kein Polizist wurde jemals verurteilt und das ist auch das, was die Journalisten beklagen und sie fordern, dass endlich diejenigen bestraft werden, die Täter auch der vergangenen Übergriffe an Journalisten.
Wie kommt es eigentlich zu dieser Zunahme von Gewalt? Die Demonstrationen dauern doch nun schon relativ lange an.
Das ist wahr, aber die Wut hat nicht nachgelassen und die Probleme sind auch noch lange nicht gelöst. Leider muss man festhalten, dass die Polizei immer härter gegen die Demonstranten durchgreift. Es wird Tränengas eingesetzt und zwar in sehr, sehr großen Mengen. Meine Cousine, die auch öfters auf Demonstrationen geht, ist auch schon öfters Opfer dieser Tränengasattacken geworden. Sie hat mir mal erzählt, worauf man achten sollte, wenn man mitten in eine solche Demonstration gerät und dort Tränengas eingesetzt wird.
Το καλύτερο είναι να έχεις μάσκα. Αν δεν έχεις μάσκα, που πλέον ο κόσμος είναι αρκετά εξοπλισμένος.
Sie sagte, man sollte am besten eine Gasmaske mitnehmen. Und die Menschen hier sind schon sehr gut ausgerüstet. Wenn man aber keine Maske hat, dann sollte man unbedingt sein Gesicht schützen, denn das Gas schädigt die Haut und setzt sich in den Klamotten fest. Man muss danach sofort nach Hause gehen, sich waschen und die Kleidung ablegen, sonst fangen auch alle übrigen um dich herum an zu weinen.
Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει.
Im letzten Jahr wurde zum Beispiel bei einer Demonstration an einem Tag über 3000 Tränengasbomben eingesetzt. Normalerweise bei Ausschreitungen sind es 150, sagte mir der Journalist Manolis Kypreos. Es ist auch ein Opfer, der inzwischen taub ist, weil ein Molotow-Cocktail neben seinem Ohr zerplatzt ist. Wie er recherchiert hat, ist das eingesetzte Gas kein normales Tränengas mehr, sondern ein besonderes Gas, das eigentlich zu militärischen Zwecken eingesetzt wird.
Wie versuchen sich nun die Journalisten zu wehren, vor allem ja auch gegen diese gezielten Attacken?
Es gab eine Pressekonferenz, denn Öffentlichkeit ist da auch mit das einzig wirksame Mittel dort, wo noch nicht mal die Täter verfolgt werden. Danach ist man geschlossen zu dem Haus von Herrn Papadimos gegangen und hat sich dort hingestellt und protestiert. Fast kam es dort wieder zu Zusammenstößen mit der Polizei. Die Journalisten protestierten lautstark und fühlten sich auch an die Zeit der Militärjunta erinnert, nämlich dort, wo es keine Meinungsfreiheit gab. Generell versuchen die Journalisten direkt mit den verantwortlichen Politikern ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, warum sich die polizeiliche Gewalt nun wirklich gezielt gegen sie richtet, wie mir Herr Yorgos Papathanasiou, Vizepräsident der Vereinigung der Fotoreporter, erzählte. Er sagte mir, er kann sich noch sehr gut an ein Gespräch mit dem ehemaligen Minister für Bürgerschutz, Herrn Papoutsis, erinnern, den verschiedene Journalistenvereinigungen im Juni letzten Jahres aufgesucht hatten, nachdem wieder mehrere Journalisten angegriffen wurden. Und er erklärte, dass die Polizisten die Fotoapparate wohl als Waffen betrachten, die sich gegen sie richten. Das heißt doch, dass sie die Wahrheit auch als Waffe betrachten, sagt Papathanasiou, und nicht wollen, dass die Journalisten darüber berichten, wie hart die Polizisten gegen die Demonstranten eingreifen. Er sagte mir auch, dass die Spezialeinheit der Polizei MAD auch zunehmend von extremistischen Gruppen unterwandert ist. Trotzdem wollen sich die Journalisten und auch meine Cousine nicht einschüchtern lassen. Die nächste große Demonstration wird am 1. Mai erwartet, hoffentlich ohne Verletzte. Ich werde auch hingehen.
Über Blog, Facebook und Twitter werden wir auch weiter von dir lesen. Eleni Klotzikas aus dem Hotspot Athen für das Radio 1 Medienmagazin. Soweit um die musikgekürzte Live-Fassung des Medienmagazins, hier dann der Podcast-Bonustrack wie gewohnt. Und diesmal mit einem Rücksturz in die Vergangenheit um 12 Jahre. In der Medienmagazin-Sendung vom 6. Februar 2000 gab es schon mal einen Bezug zum Fußball im Internet und der Ausstrahlung parallel zur Bundesliga-Konferenz, als nämlich unter bundesliga.de zum ersten Mal komplette Spiele in der Reportage gestreamt wurden, zunächst in einer Audiofassung. Aber hören Sie selbst.
Mund bewegen, dann hören Sie mich noch besser, ist wahrscheinlich überall in der Welt. Ein bisschen weiter weg. So ist es jetzt vielleicht so besser. Ja, was sagen die Kollegen von der Technik? Ich habe dieses Ploppen auch auf meinem Ohr gehabt. Wenn Sie dieses Ploppen gehört haben, dann tut es mir schrecklich leid. Das ist hier unser erster Premierenauftritt, sage ich mal, in der Fußball-Bundesliga. Und ich probiere jetzt ein bisschen hier auch an die Mikrofone zu hantieren. Jetzt helfen mir schon die Kollegen. Also so ist wahrscheinlich, finden Sie es gut. So finden Sie es gut, ja, wunderbar. Wenn Sie es so gut finden, dann lassen wir das Mikrofon einfach so. Dann haben wir das Ploppen weg, höchstwahrscheinlich. Und Sie werden nicht von Ihren Computern erschreckt werden, sondern haben jetzt wieder den optimalen Sound. Und es gibt einen Wechsel. Da wächst die Hansa. Wir schauen auf die Uhr. Es ist 21.15 Uhr im Hansa-Rostock-Stadion. Ausgewechselt Steffen Baumgart, hier kommt der Held und kommt für ihn Victor Agali, der Mann aus Nigeria, der jetzt hier mit großem Jubel, kann man nicht sagen, empfangen wird. Nein, es gibt sogar einzelne Pfiffe und Sie können sich ja vielleicht daran erinnern, Victor Agali, der Mann aus Nigeria, der hat sich ja... Und die Chance, Hertha, Tor, 1-0. 1-0 für Hertha BSC, gerade als ich Ihnen sagen wollte, fällt hier das Berliner 1-0 durch Michael Breetz. Michael Breetz, der Torjäger, war zur Stelle, schafft es mit einem Kopfball Hertha in Führung zu bringen. Und die Berliner Fans, die stehen auf, feiern ihre Mannschaft. Und ich schaue mal ein bisschen runter da auf die Bank von Hertha. Da gab es natürlich auch einen Jubel, aber trotzdem, Trainer Jürgen Röber, der sitzt schon wieder neben seinem Assistenten, neben dem Bernd Storck und hält sich zurück. Dann ist noch Lilich hier absolut noch nicht gegessen, dieses Spiel.
Ja, keine Angst, Sie sind nicht irgendwie an die Abstimmtaste geraten. Hier ist immer noch Radio 1 mit dem Medienmagazin. Aber Sie fragen sich vielleicht zu Recht, was soll das, was ist das? Ein Spiel, das 2 Tage alt ist, nicht in der Arena bei Radio 1, sondern in Kurzwellenqualität im Medienmagazin. Aber es war ja deutlich zu hören, es handelte sich um eine Premiere, und zwar eine Premiere im Internet. Bundesliga jetzt ab sofort live im Internet. Und zwei, die dieses Projekt betreuen, sind bei mir jetzt zu Gast im Medienmagazin-Studio, Olaf Schulz-Vorberg. Er ist Kaufmännischer-Projektleiter. Und Matthias Mörstedt, einen wunderschönen guten Tag, von der Altus Media, der technische Projektleiter. Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem technischen Projekt. Das ist ja ein Verfahren, was nicht neu ist, Real Audio. Warum hat es eigentlich so lange gedauert, dass man die Bundesliga live im Internet hören kann? Eigentlich eine Idee, die nahe liegt, oder?
Natürlich ist es eine Idee, die nahe liegt, aber es ist bis jetzt eine Koordinationsfrage und auch eine Rechtefrage gewesen. Der DFB hat sich halt eben dazu entschlossen, mit uns jetzt dieses Projekt anzugehen, endlich die Bundesliga und alle Spiele live ins Internet zu bringen. 90 Minuten durchkommentiert. Das war vorher auch schon möglich, aber ich glaube nicht in der Qualität. Und inzwischen ist auch die Bandbreite im Netz groß genug, dass alle Leute oder eine große Anzahl an Leuten das auch empfangen können.
Ja, was steckt da für Equipment dahinter? Also da muss ja irgendwo eine Verbindung ins Internet gelingen und dann muss man auch genügend Kapazität haben. Denn ich kann mir vorstellen, das trifft auf Interesse, nicht nur bei Computerfreaks, sondern auch vielleicht wirklich bei Fußballfreunden.
Natürlich, also an Equipment ist es ganz einfach. Wir haben in jedem Stadion einen Moderator, einen Redakteur, 2 Fotografen und dann noch einen Betreuer. Der Moderator moderiert übers Telefon, ganz normal wie mit Studiotechnik, ein sogenanntes PKI-Telefon. Das Signal läuft bei uns in der Sendezentrale auf. wird von da weitergeleitet an entsprechende Computer, die es dann ins Internet schicken zu einem Streaming-Server, der es dann weltweit verteilt.
Wie viele Zugriffe gab es am Freitag?
Am Freitag hatten wir eine ganze Menge, ist schwer zu sagen. Die Logfiles werden erst ausgewertet. Auf jeden Fall war es mächtig am Krachen. Unser Streaming-Partner hat schon gesagt, er muss noch einiges nachlegen.
Olaf Scholz-Vorberg, was kostet das ganze Projekt? Und wie finanziert es sich vor allen Dingen?
Ja, also über die Kosten selber möchte ich jetzt hier keine großen Worte verlieren.
Sie sind der kaufmännische Projektleiter und nicht umsonst hier im Studio.
Das ist völlig richtig, aber wie Sie wissen, arbeiten wir ja mit dem Deutschen Fußballbund zusammen. Und da jetzt Zahlen irgendwie zu veröffentlichen, das ist nicht unsere Art. Und refinanziert, Sie können sich vorstellen, es kostet eine ganze Menge, was da für ein Apparat hintersteckt. Wir haben jetzt am Sonnabend irgendwie mindestens 40 Leute unterwegs gehabt, die wir outsourcen. Unser eigenes Team kommt dazu, es ist eine Menge Technik da, das kostet enorm viel Geld. Die ganze Rückrunde muss finanziert werden. Und gegenfinanziert, refinanziert und nach Möglichkeit auch Rendite machen wir damit, dass wir schon ab dem nächsten Spieltag Werbung drüber laufen lassen und dann natürlich auch eine neue Form von Sponsoring existent sein wird. Das sind sogenannte Audio-Presenter, die waren jetzt schon zu hören. Da heißt es dann, dieses Spiel wird Ihnen präsentiert von XY. Momentan präsentiert es natürlich irgendwie der Deutsche Fußballbund. Das ist ein Audio-Presenter, dann gibt es noch mehrere Formen, Video-Presenter, animierte Banner etc. Also alles neue Möglichkeiten kombiniert mit dem klassischen Element Banner.
Die rechte Frage wurde schon kurz angesprochen. Es sah ja so aus, als ob die ARD-Konferenzschaltung nicht mehr stattfinden könne. Das ist in letzter Minute sozusagen gerettet worden. Wie sind Sie nun an die Rechte gekommen? Der DFB hat die Ihnen vergeben oder ist es nach wie vor so, dass das für ein kleines Handgeld jeder machen könnte? Also nicht nur Sie, sondern jeder X-Beliebe, der DFB-Spiele oder Bundesligaspiele präsentieren will, das auch machen kann?
Also es ist hier eine ganz klare Rechtelage. Diese Rechte sind erstmal nur für die Rückrunde vergeben und auch exklusiv. Das bedeutet, es darf nur der DFB, mit Ausnahme der Vereine, die dürfen das auch. Es darf aber kein zweiter oder dritter Dienstleister mit irgendeiner Sportplattform jetzt live, so wie wir das machen, über die Spiele berichten.
Wir werden uns gleich mal anhören, worin möglicherweise der Vorzug bestehen könnte, die Bundesliga live im Internet zu hören. Denn es gibt ja auch parallel andere Veranstalter, Fernsehen und wie gesagt der ARD-Hörfunk. Ich habe da mal ein paar Ausschnitte vorbereitet und dann können Sie selbst entscheiden, was der Mehrwert tatsächlich ist. Radio 1 mit dem Medienmagazin. www.bundesliga.de seit Freitag mit dem Beginn der Rückrunde nun auch alle Bundesligaspiele ab sofort live und natürlich parallel für jeden anklickbar, selber switchbar im Internet. Aber es gibt natürlich nach wie vor, und ganz schlaue machen es auch, die Möglichkeit, trotz der Bildverschlüsselungsverfahren bei Premiere reinzuhören. Und das hören wir uns mal an, wie sich das am Freitag anhörte.
Lautere wollen nochmal wechseln, weil auch das Zeit brächte. Dr. Fleischer sagt nein, weiterspielen. Joker F. Ratinho. Wechseln ist nicht verboten, also jetzt. Es braucht nicht mehr gewechselt zu werden. Das Spiel ist zu Ende. Der erste FC Kaiserslautern gewinnt bei Borussia Dortmund durch das Tor von Harry Koch in der 52. Minute mit 1:0. Ich habe vor dem Spiel gesagt, irgendwie ist da unten eine dicke große Kreuzung auf dem Platz. Für die Lauterer geht es unzweifelhaft fürs erste Mal Richtung nach oben von Platz 8. Und für Dortmund dieses Gib-Rausrufe sind nicht zu überhören und die Gesichter der Dortmunder Spieler sprechen Bände.
Tja, da hat man schon gehört und diese Frage dann meine Studiogäste von der Altos Media GmbH, die das Internetspiel sozusagen realisiert haben, da merkt man schon ein bisschen das fehlende Bild. Oder wäre das eine Alternative? Ich meine, das Problem ist ja, dass man nur ein Spiel live sehen kann auf Premiere.
Ja, das fehlende Bild ist eindeutig zu merken. Das versuchen wir auch auszugleichen mit dem Radiokommentar. Sie haben es ja vorhin irgendwie gezeigt, das Spiel Hansa Rostock gegen Hertha. Das war natürlich viel schöner zu werden. Ein Radiokommentar live 90 Minuten.
Viele Pausen hier und auch natürlich auch bestimmte Dinge, die man im Bild sehen kann, werden nicht erklärt. Aber dafür gibt es ja noch den ARD-Hörfunk. Hören wir uns mal dieselbe Schlussminute an.
Und der Freistoß, er ist immer noch nicht ausgeführt und Otto Rehhagel will noch einen taktischen Wechsel machen. Jetzt kommt der Freistoß von Djokajew, dem spielerisch besten Mann auf dem Platz, allerdings ganz schwach in die Mauer gedroschen. Jetzt Jens Lehmann mit dem Einwurf, 10 Meter von der Eckfahne entfernt und dann ist Schluss, dann ist Feierabend. Dann kommt der Jubel von den ca. 1000 Lauterer Fans auf der Nordtribüne. Aber die bösen Pfiffe von den BVB-Fans, die sind nachhaltig sauer. Und die Dortmunder Borussen haben nahtlos angeschlossen an ihre katastrophalen Leistungen in den Vorbereitungsspielen. Und jetzt wird heftig diskutiert werden hier in Dortmund, in dieser Stadt, die so fußballverrückt ist. Also Borussia Dortmund 0, 1. FC Kaiserslautern 1 und damit zurück ins Funkhaus.
Routiniert, aber ein bisschen emotionslos, finde ich. Welche Moderatoren hat der DFB gewonnen? Alte Rundfunkhasen oder Neueinsteiger?
Wir haben, der DFB und wir gemeinsam, haben alte Rundfunkhasen gewonnen, wenn Sie so wollen, irgendwie die Rundfunkhasen aus der zweiten Reihe. Marcel Reif irgendwie, der kommentiert für uns da nicht. Aber das sind Lokalreporter, die auch dieses Lokalkolorit drüber bringen. Das ist also unser Ziel, dass wir da dann doch tatsächlich die Leute auch ansprechen aus der Umgebung, aus dem Ort. Wenn wir Dortmund gehört haben, dann hat er auch diesen rheinischen Slang. Und wir, das große Angebot, was wir diesen Topspielen haben, wenn wir jetzt das Dortmund-Spiel nehmen, das gibt es ja auch noch in Englisch. Wir bewegen uns hier im Rahmen Internet. Und es ist weltweit zu hören und wir haben das Angebot, heute wird es das Spiel HSV gegen Bayern geben, auch im englischen Kommentar.
Wir hören es jetzt aber mal kurz in der deutschen Sprache zum Vergleich.
Otto Rehhagel wechselt nochmal aus, ja, das bringt auch nochmal ein bisschen Zeit. Zwei Leute stehen da gleich bereit mit Janosz Rutka, dem 1,96 Meter großen Ungarn und darüber hinaus mit Iglitare, dem Albaner, aber... Das sind Leute, die können sich hier wohl nur noch die Prämie abholen. Und das wird eine Siegprämie sein, denn der 1. FC Kaiserslautern führt unverändert mit 1:0. Und die Dortmunder Borussia ist fernab jeglicher Souveränität, um das hier noch zu kippen. Und jetzt ist perfekt die erste Niederlage des BVB im Jahr 2000. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt im Dortmunder Westfalenstadion mit 1:0 durch das goldene Tor von Harry Koch. Aus der 52. Spielminute Sitzkissen fliegen von der Haupttribüne von frustrierten BVB-Fans. Pfiffe ertönen auf der Südtribüne. Ratlosigkeit macht sich breit da unten auf dem aufgeweichten Rasen, der jetzt so langsam wieder einem Acker gleicht. Und ein orkanartiger Chor erklingt und er wird gleich eine Alarmglocke in den Ohren von Michael Skibbe schrillen. Skibbe, raus!
Ja, das gefällt mir persönlich sogar besser, liebe Kollegen. Tut mir leid von der ARD. Ist irgendwie mehr Begeisterung zu hören, vielleicht weil der Kollege auch mal wieder ans Mikrofon durfte. Ich weiß es nicht. Aber das wird sicherlich die Regel sein, dass man auch gute Profis gewinnen wird. Meine Frage bleibt dennoch, worin besteht nun tatsächlich der Mehrwert? Also die ARD bietet es in der Konferenz an, da kann man nicht hin und her schalten, das haben wir schon erwähnt. Aber was verspricht der Internetauftritt noch zusätzlich?
Zusätzlich bietet der Internetauftritt nach dem Spieltag, also ab Montagnachmittag so ungefähr dürften die da sein, Video-Highlights der ganzen Begegnung, immer einminütige Clips von jedem Spiel, von jeder Spielpaarung. Die werden auch angeboten als Real-Video in ISDN-Qualität und halt eben auch in Modem-Qualität. Zusätzlich aber auch in ADSL-Qualität für die Leute, die schon die entsprechende Bandbreite zu Hause haben oder in einer Firma sitzen und sich jetzt nochmal die Top-Ereignisse ansehen wollen.
Und dann aber während des Spiels auch noch, denke ich, ne?
Ganz genau. Was wir jetzt gehört haben, ist ja in Anführungszeichen nur ein Drittel des Gesamtproduktes, denn wir übertragen die Fußballspiele ja im Audiokommentar, das wir jetzt gehört haben. Es gibt zusätzlich einen Ticker, einen sogenannten Ticker, da sind die Highlight-Meldungen per Text zusammengefasst und wir übertragen auch noch Standbilder. Also diese drei Medien zusammen ergeben unser Produkt. Das ist der eigentliche Mehrwert, weltweit zu empfangen.
Und das ist nicht nur ein Gimmick oder weil es gerade modern ist, sondern das ist natürlich Grundlagenforschung. Wohin soll es gehen? Die Konkurrenz zum Pay-TV?
Das kann passieren, selbstverständlich.
Wo man nur die eigenen Telefongebühren zu bezahlen hat und dann ist man dabei, dann braucht man noch gar nicht mehr Premiere World oder so.
Momentan ist es so. Momentan bezahlen sie nur die eigenen Telefongebühren und sie können sich das live antun, wenn sie das möchten. Und sehr, sehr viele haben es ja getan. Wir haben ja eine große Resonanz. Und wenn sich die Technik weiterentwickelt, wird es sicherlich dazu kommen, diese Spiele auch per Video zu übertragen. Sie können das im Internet dann als Film, als Bewegtbild sehen.
Dann ist der DFB der eigene Veranstalter für Pay-TV nicht, aber für Free-TV mit Werbung. Kann man das so sagen?
Ja, so ungefähr kann man es ausdrücken. Also auf jeden Fall, Sinn und Zweck der ganzen Sache ist, und das ist auch das eigentliche Neue, dass sich Marken, eigene Unternehmen sich in einer Plattform auf dem Internet wiederfinden und sich natürlich auch selbst vermarkten können. So sind die Spiele der Bundesliga bei Sat.1 zu sehen, auf Premiere, auf anderen Plattformen, da verdienen andere Leute mit Geld. Der DFB, klar, Rechtevergabe und so weiter und so fort. Aber hier hat er das erste Mal die Möglichkeit, sich national zu vermarkten und natürlich auch international. Der englische Teil ist ein erster Schritt. Wir warten die Resonanz ab und dann geht's weiter. Wir werden Pressekonferenzen übertragen, Interviews übertragen in englischer Sprache. Wer weiß, in welcher Sprache noch.
Eine interessante Entwicklung. Das Medienmagazin wird diese begleiten. Im Studio waren zu Gast Olaf Schulz-Vorberg, der kaufmännische Projektleiter, und Matthias Mörstedt, der technische Projektleiter von der Altos Media GmbH, die das Ganze technisch realisiert hat.